Amtlich voran. Der Podcast über Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität und Talentgewinnung im öffentlichen Dienst.
Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Amtlich voran, der SAKON-Serie rund um Digitalisierung, Arbeitgebergewinnung und Talentgewinnung im öffentlichen Dienst. Ich freue mich heute sehr. Ich habe nämlich eine Dame am Start, die ganz viel in Bewegung bringt, in einem Umfeld, was anspruchsvoll ist, kann man so sagen, und in einem Umfeld, was viele von euch kennen würden. Es gibt ja verschiedene Universitätskliniken in Deutschland. Ich würde sagen, eine davon ist ganz besonders bekannt, kennen die meisten, hat auch gute Gründe, sprechen wir gleich drüber. Das ist die Charité in Berlin. Und bei mir zu Gast ist heute die Leiterin der Stabsstelle für Personalmarketing und Digitalisierung, Susanne Nitzsche. Susanne, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Das ist spannend, wo du da bist und wie du agierst, das weiß ich schon aus unserem Vorgespräch. Bevor wir aber auf die Charité zu sprechen kommen, lass uns doch einfach mal mit dir selber starten. Wie bist du da gelandet, wo du heute bist?
Oh, gute Frage. Zu Corona-Zeiten, vor über 5 Jahren, da wurde ich beauftragt vom Vorstand Personal und Pflege, einmal mir die Personalmarketing-Aktivitäten nach außen einmal explizit anzugucken. Und dann habe ich eine Research-Phase begonnen in 2 Monaten, geschaut, okay, wie präsentiert sich die Charité, was ist im Social-Media-Kontext veröffentlicht, was habe ich noch gemacht? Ich habe in-house geguckt, wie und wo werden Stellenanzeigen veröffentlicht, wer macht das überhaupt? Wir sind ein Universitätsklinikum mit 24.000 Mitarbeitern. Vor 5 Jahren waren es noch 11.000 Mitarbeiter. Also wir sind stetig extrem gewachsen. Und warum ich an die Charité gekommen bin, war dann wirklich von außen auch zu sehen, diese Barriere, dieses große Haus mit ehrwürdigen Türmen. Und dann in der Situation Corona. Ne? Wir haben Pflegekräfte, kann sich jeder daran erinnern, wir haben explizit Pflegekräfte gesucht und da habe ich gesagt, okay, diese Herausforderung für diese Zielgruppe möchte ich mich gerne stellen.
Super. Habe ich
da
das
kannst
richtig,
du was bewegen.
Habe ich das richtig verstanden, dass du erst extern sozusagen unterwegs warst?
Ich war erst extern.
Ah, okay.
Genau. Und dann hat die Vorständin gesagt, Susanne, es wäre doch toll, wenn du Teil der gesamten Charité wirst. Und so bin ich dann an die Charité und mich jetzt schon über 5 Jahre.
Jetzt bin ich natürlich ein bisschen neugierig. Und wenn man sich dein CV auf LinkedIn anschaut, da wird auch deutlich, du bist ja nicht ganz unerfahren in dem Themengebiet da reingekommen. Vielleicht kannst du noch kurz was sagen, was du vorher gemacht hast. Hm. Und warst du dann selbstständig eine Zeit lang als Beraterin? Ja, du nix.
Genau. Also von Hause aus komme ich aus dem HR-Bereich und wie es so manchmal ist bei Frauen mit der Geburt des ersten Kindes, ich dachte immer, man wird dadurch ruhiger. Nein, es musste für mich weitergehen und bin dann nach meiner Elternzeit zurück und zu meinem damaligen Arbeitgeber und bin in die Organisationsentwicklung, Projektmanagement, Organisationsentwicklung, war zwar immer noch im HR-Kontext angebunden, aber dieses klassische HR-Geschäft, habe ich gesagt, okay, ich habe viele Jahre zuvor Personalmarketing gemacht, für mich muss jetzt die Reise weitergehen. Und aus dem Bereich der Organisationsentwicklung hat sich halt das Thema Innovation. Was passiert eigentlich aktuell mit KI, mit AI? Ne? Also das war wirklich großes Thema schon damals. Welche Einflüsse hat es auf das damalige Geschäftsmodell? Und habe dann die Möglichkeit bekommen, ein Innovation Lab zu gründen. Und bin dann sehr stark in die Transformation gegangen, Innovation, Digitalisierung, Geschäftsmodelle gebaut. Genau, und so hat dann der Start für ein ganz neues Feld für mich sich eröffnet. Ganz spannend zu sehen, mit Startups zusammenzuarbeiten, in Silicon Valley zu sein. Ne? Also wirklich war ein komplett neues Arbeitsumfeld für mich. Und nach 5 Jahren habe ich mich dann doch nochmal entschieden, ein Kind zu bekommen. Und auch hier habe ich dann gesagt, okay, die Reise muss für mich weitergehen. War eine spannende Zeit, aber jetzt bin ich bereit, wieder einen Wechsel zu machen. Und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, schon während der Elternzeit. Und ja, und dann kam Corona.
Dann wurdest du entsprechend engagiert als Beraterin.
Genau, dann wurde ich engagiert. Ich habe Startups zu der Zeit auch ganz eng begleitet. Und dann war so ein Stück weit Unsicherheit. Und ich muss ehrlich zugeben, ja, vielleicht war dann die Herausforderung super spannend, auch als Berlinerin für die Charité zu arbeiten, super interessant, etwas bewegen zu können. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe doch wieder in die Festanstellung.
Ich finde den Weg ganz spannend. Hatte echt einen echten Grund, warum ich jetzt nochmal näher nachgefragt habe, weil dieser Wechsel aus der Privatwirtschaft und in deinem Fall jetzt besonders spannend, aus der Selbstständigkeit in den öffentlichen Dienst. Also das ist schon ein spannender Weg, finde ich. Und umso spannender, dass wir jetzt sprechen, wo du das auch schon viele Jahre machst und auch schon wirklich viel bewegen konntest und immer noch mit Leidenschaft dabei bist. Das weiß ich aus unserem Vorgespräch und das merkt man auch jetzt. Aber wie war das für dich? Der öffentliche Dienst, der hat ja große Vorteile. Also ich sag mal, zwei Dinge liegen sofort auf der Hand. Das eine ist Purpose. Also wenn man für die Charité da arbeitet, dann muss man sich wirklich keinen Gedanken mehr drum machen, ob das sinnvoll ist oder wo der Sinn liegt. Also diese ganze Purpose-Diskussion kann man direkt mal beiseite schieben oder einen fetten Haken dahinter machen. Ja. Und das zweite ist natürlich das Sicherheitsthema, was heutzutage mehr eine Rolle spielt, als das vor 5, 6 Jahren der Fall war, muss man ganz klar so sagen. Aber es fallen einem natürlich, wenn man von außen so drauf schaut, und ich habe selber keine Erfahrung im öffentlichen Dienst, auch lauter Dinge ein, wo man denkt, wenn man so ein bisschen unternehmerisch gepolt ist, wenn man Dinge gestalten will, wenn man, ich sag's mal, flapsig Hummeln im Hintern hat und wirklich was bewegen will, da kann das natürlich ein Umfeld sein, was sehr mühselig auch ist, wo man vielleicht das Gefühl hat, ich bewege mich hier in einer Lehmwüste, die immer schlammiger wird und jeder Schritt wird anstrengender. Du machst jetzt nicht den Eindruck, als sei das so. Also räum doch mal auf mit ein paar Vorurteilen gegenüber dem öffentlichen Dienst, zumindest bei der Charité, wenn das geht.
Du hast es selber gesagt, ein Handlungsspielraum. Also, und das war mein Antreiber. Ich habe gesehen, oh, da kann ich was bewegen. Ja, da geht nicht alles von selbst von heute auf morgen. Da ist Bewegung drin, sind Herausforderungen drin. Und ich glaube, das war wirklich meine Motivation, weil ich gesagt habe, boah, cool, da gibt's so gut wie gar nichts. Da keine Karriere-Webseite und. Da hast du noch richtig viel Tanzbereich und Spielraum. Und das war mein Beweggrund, warum ich wirklich reingegangen bin. Und was ich als Vorteil hatte, ich war direkt an der Vorständin angebunden. Also wenn ich mich mit anderen Universitätskliniken unterhalte, die fragen dann, Susanne, wo bist du denn angebunden? Und dann kann ich sagen, direkt unterm Vorstand. Dadurch habe ich natürlich auch ziemlich viel Bewegung und habe gleich einen Sparringspartner zu sagen, okay, wo wollen wir hin? Was sind die strategischen Ziele? Wir richten es danach aus. Und ich glaube, ich bin nach 3 Monaten dann das erste Mal in den Gesamtvorstand gegangen und habe präsentiert, was gerade nicht gut ist, wo Herausforderungen sind, warum kriegen wir nicht die Pflegekräfte, die wir uns gerne wünschen. Und die Not war ja recht groß, weil wir haben Stationen oder konnten Stationen nicht aufmachen, weil Pflegekräfte uns gefehlt haben, um die Patienten wirklich in so einem großen Haus pflegen und gesund machen zu können. Und ja, diese Dynamik, die ich dann hatte, zu sagen, okay, ich zeige die Herausforderung, die wir haben, warum wir als damals auch gern genannt Pionier, Elite, vielleicht auf dem Markt gerade nicht so groß nachgefragt sind. Und wir konnten dadurch Transparenz schaffen. Unsere Aufgabe war, wir machen uns in der Arbeitgebermarke, so wie wir sind, wie wir die Charité sind, transparent. Wir zeigen das Leben der Charité und nicht diese hohen Mauern. Und zu zu Corona-Zeiten war es ja dann auch sehr extrem. Man durfte ja nicht mal mehr über den Standort laufen, über die jeweiligen Standorte, die wir haben. In Mitte, das ist ein freies Gelände, wo jeder durchgehen kann. Ne? Also von der Friedrichstraße bis zum Hauptbahnhof. Und das war dann geschlossen. Also man hat sich durch die Situation ja noch mehr abgekapselt und man war noch weniger greifbar. Hospitationen für unsere Pflegekräfte auf Stationen waren auch nicht möglich. Und dadurch konnten wir wahnsinnig viele Maßnahmen gemeinschaftlich, Fokus war da wirklich auch in den ersten 2 Jahren, die Pflege. Und alles, was wir gestaltet haben, war gemeinschaftlich mit der Pflege. Also diese Dynamik oder die Erfahrung, die ich aus dem Innovationsmodell immer am Nutzenden zu arbeiten, mit dem Nutzenden zu arbeiten, die Bedürfnisse zu erkennen, die Probleme zu erkennen, haben wir jede Maßnahme immer gemeinschaftlich mit der Pflege gemacht. Und trotz Corona habe ich super schnell ein Netzwerk aufbauen können. Ich war neu, ne? Großes Haus, ne? Es waren Barrieren, es waren Türen verschlossen, es durften viele auch nicht mehr ins Büro kommen. Sie waren aber offen. Und diese Leidenschaft, die hat mich auch wahnsinnig begeistert. Die für diese Berufsgruppe, für die Charité. Sind alle stolz, für dieses große Unternehmen zu nehmen, zu arbeiten. Und diese Leidenschaft hat mich dann auch über diese 5 Jahre so positiv auch gestimmt. Und zu sagen, wir gestalten was gemeinschaftlich. Ich mache nie was alleine, wir machen nie was im Kämmerchen, weil die alles das, was wir machen, sind die Träger draußen. Ja, sie tragen die Dynamik von uns, was wir im Team jetzt schaffen. Ich habe ja dann auch noch ein Team aufbauen müssen, weil das Thema Personalmarketing gar nicht bedient war und auch nicht Digitalisierung. Also es gab unter anderem kein Bewerbermanagementsystem. Und wenn man sich vorstellt, das ist auch ganz spannend, da habe ich den Kollegen mal über die Schulter geschaut. Es gab eine Person an der Charité, die komplett die Pflegekräfte, die Steuerung auf den 100 Kliniken, diesen zahlreichen Stationen, die wir haben, in Corona händisch per Excel-Tabelle gesteuert hat.
Ja, es ist viel zu tun, die Person. Und hoffen wir mal, dass sie kein Corona gekriegt hat in der Zeit.
Es hat funktioniert und der Kollege ist jetzt bei mir auch im Recruiting verankert.
Also, ja, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Das finde ich ganz, ganz spannend und habe ich mir definitiv als Punkt vorgenommen. Aber vorher würde ich gerne nochmal eine Sache abfragen. Das hört sich jetzt alles konsequent, folgerichtig an. Und ich glaube, wenn man jetzt so zuhört, denkt man, ja klar, macht ja Sinn. Und gleichzeitig weiß ich aber aus Beratungsprojekten, die ich im Krankenhausbereich gemacht habe, dass Hierarchiedenken, Statusdenken und teilweise auch der Blick in vollkommen andere Problemzonen allgegenwärtig ist. Also du hast ja oft dann auch mit Chefärzten zu tun, die irgendwelche Entscheidungen treffen, die von so einem Thema wie Employer Branding oder Personalmarketing meilenweit weg sind. Ja. Und oft dann auch denken, das ist jetzt nicht so wichtig, ich rette hier Leben, ne? Das ist wichtig. Ja. Haben wir auch recht mit. Aber ich vermute mal, du bist da durchaus nicht nur offene Türen eingerannt. Du hast eben schon gesagt, dieser Vorstands-Buy-in, auch die Vorstandsnähe, ein absolutes Erfolgskriterium, kann ich nachvollziehen. Gab es auch mal Situationen, wo du dich durchsetzen musstest, wo ihr so ein bisschen kämpfen musstet? Oder war der Druck so groß, dass der Druck, diese Pflegekräfte zu bekommen, sehr geholfen hat, dann auch ein offenes Ohr bei den ganzen Entscheidungsträgern, die eben nicht so aus diesem Themenfeld kommen, zu haben?
Ich glaube, der größte Druck, den ich hatte, war, Gelder zu bekommen. Mhm. Gelder wirklich für die Umsetzung. Und auch das Verständnis dafür, es ist nicht morgen alles fertig oder wir setzen uns jetzt nicht 2 Jahre ins Kämmerchen und machen eine fertige Karrierewebseite, sondern wir haben die Struktur mitgedacht, haben aber gesagt, okay, wir gucken, ob die Struktur langfristig auch auf die Charité passt und auf die Zielgruppen. Wir waren mutig, wir haben eine Karrierewebseite aufgebaut, die nach Berufsgruppen aufgesetzt worden ist. Und haben erstmal mit der Pflege angefangen, ne? Und natürlich hat man dann gehört, oh, wo bleiben wir denn, ne? Immer nur die Pflege. Dann haben wir die Ärzte gemacht, dann natürlich auch die Forschenden, die gesagt haben, ja, okay, Pflege, Ärzte, wir sind aber nicht nur Klinik, wir sind noch viel mehr, wir haben Lehre. Wann kommen wir dran? Also das war dann wirklich auch, sie haben die Entwicklung von außen beobachtet und fanden es vielleicht auch sehr irritierend, dieses iterative Vorgehen, sich nicht einzuschließen, sondern immer Stück für Stück eine Veröffentlichung, also am Beispiel der Karriere-Webseite. Genau das Gleiche haben wir auch beim Bewerbermanagement-System gemacht. Ich meine mal mit der Größe zu sagen, okay, jetzt stellen wir den Schalter um und jetzt kommt ihr alle von Excel weg, und E-Mail-Bewerbung haben wir das wirklich Schritt für Schritt. Wir haben die Leute persönlich immer abgeholt, Entscheider abgeholt, bis ich dann vor 2 Jahren bei einer Leitungskonferenz war und ein Klinikdirektor zu mir gesagt hat, Frau Nitsche, können Sie jetzt mal bitte mit Marketing aufhören? Ich kriege zu viel Bewerbung. Es reicht. Eigentlich möchte ich jetzt wieder meine E-Mail-Bewerbung haben, weil was man nicht im öffentlichen Dienst oder öffentlichen Sektor vergessen kann, wir haben natürlich sehr starke Regelungen, Gleichstellungsbeauftragte mit einzubeziehen, gerade in diesem Prozess in der Gewinnung und die Gremien halt auch abzuholen. Und durch Digitalisierung wurden diese Schritte total transparent. Wie viel Bewerbung bekommen wir? Wie viel Schwerbehinderte haben wir in dem Prozess? Wie viele Frauen haben wir in dem Auswahlprozess? Wie viele Frauen haben wir gerade auf Station? Wäre es nicht gut, auch Mann mit der gleichen Qualifikation einzustellen? Und das ist vielleicht ein Punkt, diese Digitalisierung und diese Transparenz, die wir geschafft haben, die ja auch alle wollten, hat dann aber auch zu Störgefühlen geführt. Also dieses Mitspracherecht, dann alle Gremien, oh okay, jetzt ist alles transparent, jetzt können sie sich alles angucken. Das war dann wirklich zeitweise ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, das hemmt ja auch dann wiederum die Geschwindigkeit. Wir wollten ja durch Digitalisierung Geschwindigkeit aufnehmen. Haben wir sicherlich, aber wir haben natürlich auch viel mehr Mitsprache und weg von Bewerbungen, die so eingehen, sondern wirklich hauptsächlich oder nur noch über das Bewerbermanagementsystem. Und das war auch ein Stück Arbeit. Hebt das dann schon, wenn der Bewerber mir direkt eine E-Mail schreibt. Und zum Thema Datenschutz, ne, also wie oft ich am Anfang Bewerbung auch per E-Mail bekommen habe, wo ich gesagt habe, wo ist denn da der Datenschutz? Ne? Wo legen wir die Daten ab? Wir sprechen hier von personenbezogenen Daten. Und auch bestimmte Argumente haben dann immer geholfen. Aktuell sind wir an dem Punkt zu sagen, wir haben wirklich eine große Masse. Wir merken aber die Attraktivität eines öffentlichen Arbeitgebers. Es bewerben sich jetzt Leute auch auf Stellen, die nicht den Qualifikationen entsprechen. Und das ist natürlich jetzt wieder on top mehr Arbeit für uns, wo wir sagen, okay, jetzt müssen wir dort rangehen, um den Fachbereichen, weil wir ein hauptsächlich dezentrales Recruiting auch umsetzen, in den Fachbereichen etwas an die Hand geben, um dieser Masse überhaupt jetzt gerecht zu werden.
Das ist übrigens ein Thema, was ihr nicht nur im öffentlichen Dienst habt. Da schlägt das, glaube ich, besonders zu Buche, Stichwort Sicherheit und Purpose, ne? Ist halt attraktiv gerade in diesen Zeiten. Aber dieser Bewerbungstsunami, wie es ja manchmal genannt wird, das erleben auch viele Unternehmen in der Privatwirtschaft. Und auch da wieder kann man technologisch ja eine ganze Menge machen. Ja. Setzt aber auch wieder natürlich die ganzen Kommunikationsprozesse voraus und Abholen von den Gremien, Personalrat in eurem Fall. Also anspruchsvoll. Und dieser Dip, den du gerade so schön beschrieben hast, Investition in Digitalisierung, ist auch erstmal anstrengend. Und bis man sozusagen wirklich sieht, das bringt jetzt was, das dauert halt eine Zeit. Das muss man aushalten. Ne? Ja. Du hast eben so en passant was gesagt, wo ich gesagt habe, möchte ich nochmal drauf kommen, möchte ich jetzt tun. Du hast sehr früh gesagt, ich brauche IT-Kompetenz mit im Team. Ne? Das ist auch so was, was ich selten höre. Aus eigener Erfahrung weiß ich, habe das auch mal gemacht, vor vielen Jahren ITler in mein HR-Team reingeholt und bin gänzlich auf Unverständnis gestoßen. Auch damals war mein Chef, was soll ein ITler im Personalbereich? Ja. Ich habe damals gedacht, ich brauche jemanden, der 2 Sprachen sprechen kann, nämlich der mit Programmierern sprechen kann, in deren Sprache, der aber auch in der Lage ist, mir oder anderen, auch Entscheidern und Entscheiderinnen zu erklären, was hier gerade technologisch eigentlich abgeht. War das auch dein Beweggrund, diesen Weg zu gehen, oder was war dein Hintergedanke dabei?
Mein Beweggrund war ganz explizit in der Zusammenarbeit mit der IT. Also wenn wir uns jetzt auf digitale Prozesse gucken und auf eine Landschaft, die ja sehr stückelhaft bei uns ist. Also wir haben viele Systeme, wir haben immer nach Problemen Systeme gekauft, aber Systeme reden nicht miteinander. So, jetzt haben wir für uns erkannt, woran wollen wir jetzt arbeiten? Einmal ein System, was Workflows wirklich abbildet und nicht nur im HR-Kontext, sondern gesamtheitlich, und müssen natürlich auch hier einen Service für, ich sag mal, die Fachbereiche jetzt zur Verfügung stellen, weil sie merken ja nichts von einer Investition, beispielsweise von einer E-Akte. Sie können trotzdem nicht zugreifen, aber es sind personenbezogene Daten, die Führungskräfte einfach benötigen, wie zum Beispiel, okay, wann kommt die Person aus der Elternzeit wieder zurück? Diese Informationen schlummern in dieser E-Akte, aber der Fachbereich hat beispielsweise keine Kompetenzen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein System, was für Führungskräfte maximal aktuell, Führungskräfte maximale Transparenz über ihr Personal schaffen soll und kann. Und das haben wir gemeinschaftlich mit der IT auch die Ausschreibung gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist unsere Aufgabe? Was ist eure Aufgabe? Welche Kompetenz fehlen uns? Dann konnten wir auch ganz konkret sagen, was liegt im HR-Kontext? Weil wir verstehen die Prozesse. Natürlich muss IT auch die Prozesse kennen, aber wir müssen sie aufbereiten. Wir müssen bestimmte gesetzliche Änderungen und müssen wir vorne sehen, verarbeiten können, in Prozesse eingießen können. Und dann haben sie auch gesagt, aber dieses Frontend und was braucht der Nutzende, sind wir übereingekommen, dass wir da im HR-Kontext, wir bedienen das Frontend, wir wissen, was der Nutzer braucht. Die Schnittstellenthematik, also das Backend, das soll bei der IT weiterhin bestehen bleiben. Wir machen aber immer gemeinschaftliches Planning. Also wir gehen gemeinschaftlich hin, was ist unser Ziel? Wann muss eine Schnittstelle, welche Daten sollen von wo bis von welchem System ins andere geführt werden? Was soll sichtbar gemacht werden? Und ja, dass dieses Schnittstelle, also es fließt ineinander über. Weil wir wollen ja nicht nur Schnittstellen programmiert haben, sondern wir wollen ja diese Sichtbarkeit, diese Transparenz für diese Charité, für die Führungskräfte sicherstellen. Und das schaffen wir nur, wenn wir auch nicht nur mit einzelnen Systemen arbeiten, sondern es gebündelt nach den Bedarf, die die Führungskraft haben, wirklich ausspielen zu können. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir immer die IT losschicken würden und sagen, okay, baut uns mal das, was der, ich sag mal, die Stationsleitung gerne möchte, da haben wir ja auch wieder diese Sprachbarriere, ne? Und wir sind gemeinschaftlich jetzt so weit, und das war auch ein längerer Prozess, zu sagen, okay, das ist bei euch, ihr versteht die, ihr versteht aber auch uns, und dann ist es eine gemeinschaftliche Arbeit und ich freue mich drauf. Es ist spannend, es ist ein neues Denken. Ich glaube, das ist ja dieses Klassische, was wir damals auch hatten. Personalmarketing. Liegt es bei der Unternehmenskommunikation oder beim Personalbereich? Ne? Und es war ja auch immer, wer hat welche Kompetenzen, und dieses gemeinschaftliche Arbeiten an einem Ziel, nicht für einen Bereich, sondern für ein Unternehmen. Ich glaube, das wird oftmals auch vergessen. Wir arbeiten für ein Unternehmen und gemeinschaftliche Ziele. Für eine Strategie.
Steckt ein Lieblingsthema, was ich so gerade selber habe mit drin, das ist das Überwinden des Silo-Denkens in Organisationen. Ne? Und ich finde, das wird auch durch AI, durch die technologische Entwicklung ganz besonders deutlich zwischen HR und IT.
Ja.
Wenn man über Themen nachdenkt wie Employee Experience, aber auch Candidate Experience, das geht halt nur in der Kombination. Da macht es keinen Sinn zu sagen, das macht jetzt nur HR oder nur IT. Nein, das muss man zusammen machen und übergreifend denken. Und es macht auch Sinn, wenn Kommunikation mit drin ist von Anfang an. Und Marketing vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Spannend.
Ich glaube, es ist, weil man ja oft auch, vielleicht ist es kann eine Hypothese sein, aber ein Gedanken, den ich habe, wir haben in der Vergangenheit ja auch immer Systeme gekauft, die wir aufgesetzt haben im HR-Kontext, haben aber nicht immer an Schnittstellen gedacht und einen Mehrwert für die Nutzenden zu schaffen. Wir haben für Server und dafür haben wir die IT dann immer gebraucht. Aber wirklich gesamtheitlich drauf zu schauen, was bringt jedes System für einen Mehrwert, das ist nicht immer mitbedacht worden.
Wie läuft das nach vorne raus, zeitlich betrachtet jetzt? Du hast schon gesagt, also wenn ich das richtig interpretiere, ich finde deinen Werdegang so spannend. Losgegangen ist es mit Personalmarketing, Recruiting, Employer Branding. Es öffnet sich jetzt sehr weit in das ganze Digitalisierungsthema, wo du sehr übergreifend ja anfängst zu denken. Und ich finde das folgerichtig und konsequent. Aber nehmen wir mal dieses Jahr 2026. Was sind so für dich die großen Meilensteine, die du gerne erreichen wollen würdest? Also was, oder anders gefragt, was muss passieren, damit Susanne Weihnachten happy unterm Tannenbaum sitzt? Beruflich gesehen, privat.
Beruflich gesehen. dass wir dieses Workflow-Management-System implementiert haben, der Bewerber modern begleitet wird. Er hat ein Dashboard, er kann seinen Personalfragebogen und kann er ausfüllen. Die Daten werden automatisiert in SAP zurückgeführt. Ich sag nur IBAN-Nummer. Ne? Da sitzt ja immer noch ein Mensch, der dann die IBAN-Nummer in SAP einklickert und auch die Stammdaten einklickert.
Ich hoffe, mich nicht vertippt.
Genau, und hoffentlich nicht vertippt, genau. Aber da haben wir auch ein Vier-Augen-Prinzip. Aber das ist das System. Die Systeme übernehmen diese administrativen Tätigkeiten. Und wie du sagst, es ist 2026 und es sitzt immer noch ein Mensch da. Und das machen wir nicht nur wir, sondern auch in anderen Unternehmen, wo man denkt so, wow, also wir können stolz sein, dass wir nicht mehr faxen, aber die IBAN wird noch übertragen. Ne? Also wo ist die Automatisierung von solchen kleinen Prozessschritten? Also ich möchte komplett dorthin kommen, dass der Bewerber sieht, wir sind modern, wir sind wirklich auf dem neuesten digitalen Standard, es geht schnell, ich kann bestimmte Prozesse digital buchen und nach innen würde ich gerne erreichen, dass wir keine PDF-Formulare mehr haben, weil ich selber dachte mir, ja super, dann speicherst du dir diese PDF-Dokumente ab, weil das Intranet sehr umfangreich ist, da findest du das Dokument eh nicht mehr. Und habe dann aber gemerkt, wenn ich 2 Monate später dieses Dokument wieder ausgefüllt habe, wurde mir wieder vom Fachbereich gesagt, nee, das ist jetzt aber nicht mehr aktuell. Also musste ich wieder ins Intranet. Warum finde ich nicht auf einen Klick nach meinem Bedarf, kann dort das Formular ausfüllen, das Online-Formular, und es wird automatisiert rübergegangen. Und ich kriege dann auch noch ein Feedback, wenn es bearbeitet wird. Das ist wirklich mein Wunsch für 26, diese Schritte der zusätzlichen Aufgaben, die für mich überhaupt gar keinen Sinn mehr machen, oder zum Beispiel das Ident-Verfahren, ja, wir weisen uns immer noch mit dem Ausweis. Wenn ich ein Konto eröffne, dann halte ich mein Gesicht in die Kamera, dann geht das automatisiert. Warum kriegen wir das nicht hin? Und was ich mir wünsche, wir haben sehr viele Gäste an der Charité, ca. 8.000 im Jahr. Das sind Hospitanten, das sind FSJler, also einen ganz großen Kreis von 8.000 Personen, die wir jedes Jahr einstellen für kürzere Zeit, dass dieser Prozess mit einer digitalen Unterschrift versehen wird. Die kommen aktuell durch die kurzfristige Einstellung immer noch zu uns ins Haus. Das sind Aufwände. Also da könnte man sagen, ja, das ist öffentlicher Dienst, würde ich mal sagen. Und das wirklich fürs Ziel. Ich meine, das Jahr hat ja nur noch, wie viele Monate haben wir? 7 Monate? 6 Monate? Genau. Und das System ist komplett implementiert und ich finde es toll. Und das wäre auch ein Wunsch, mit meinem Team die Erfolge dann auch wieder feiern zu können, was wir geschafft haben. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiges Ziel. Es ist mal wieder Zeit zu feiern.
Ich drücke euch die Daumen dafür. Ist auf jeden Fall keine Langeweile, das steht mal fest. Und ich bin beeindruckt, was du geschafft hast mit deinem Team in der Zeit, in der Entwicklung und sowohl von der Genese von einem spezifischen HR-Thema auf Digitalisierung für HR insgesamt, aber auch von deiner Leidenschaft, darüber zu reden. Man spürt, dass das einen Unterschied macht. Und man erkennt auch hier, also ich habe das Gefühl, dass in diesem Talk so viele Nuggets drin waren, wo man sagen kann, was ist jetzt wirklich wichtig, Vorstands-Buy-in auf jeden Fall, dann aber auch mal Regel brechen und sagen, wir denken da anders drüber und ich erkläre auch warum, dann schrittweise vorgehen, nicht alles sofort auf einmal machen, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch, und ich vermute mal, das war wahrscheinlich nicht unser letztes Gespräch. Ich danke dir jetzt erstmal, dass du dir Zeit genommen hast für Amtlich voran und wünsche dir und deinem Team ganz viel Spaß und Erfolg bei den weiteren Schritten.
Danke dir.